Das ist der Moment, den die Musiker immer fürchten, dass ich mir ihr Pult nehme. Ich werde die nächsten 5 Predigten machen. Und die 5 Predigten gehören irgendwie zueinander und ineinander. Und im Idealfall, ich darf mir was wünschen, ich weiß, dass es sowieso nicht so kommt, aber ich darf mir was wünschen. Im Idealfall ist das so, dass ihr am Ende dieser Woche, und dazu werden wir dann auch am Donnerstagabend nochmal einladen für Gebet, ihr sagt, von diesen 5 Punkten, da würde ich gerne einhaken. Da würde ich gerne, dass Gott irgendwie nochmal was in mir weckt, hervorholt, was schenkt, was mir zueignet, in welcher Form auch immer. Ich bin jetzt ein ganz eckig Pastor und es gibt so bestimmte Dinge, die kommen irgendwie immer wieder, wo man irgendwie das Gefühl hat, das ist so, wie als wenn Leute so 3/4 geboren sind. Das gibt's im natürlichen Leben nicht, aber im geistlichen Leben kommt das irgendwie häufig vor, dass Leute irgendwie auf ihrem Weg vom Nichtchristen zum Christen irgendwie so bestimmte Schritte so nur halb gemacht haben, so irgendwie so rübergehopst sind, so, also schon irgendwie so ein bisschen, aber irgendwie auch nicht und irgendwie so. Und also ich möchte nicht, dass ihr mit einem Koffer voll Sachen irgendwie aus dieser Woche rausgeht und sagt, na, folgende 17 Punkte, da muss nochmal was passieren, sondern ich würde mir wünschen, dass irgendwie in einem dieser 5 Gottesdienste ihr sagt, na, das ist der Punkt, an dem ich möchte, dass nochmal was passiert, dass nochmal irgendwie was in mir nachreift, ist vielleicht die richtige Formulierung. Okay, nur dass ihr jetzt schon mal wisst, so in welchem großen Rahmen wir uns jetzt befinden. Die Predigt heute wird extrem schlicht. Normalerweise bemühe ich mich in der Predigt irgendwas auch zu machen, wo Leute, die noch nicht so lange dabei sind, sagen, interessanter Gedanke, neuer Gedanke. Es wird so dermaßen schlicht sein, ne, dass ich hoffe, dass sie mir trotzdem zuhört. Und eigentlich können wir das so zusammenfassen, was vorhin gesungen wurde im Kinderlobpreis. Du bist ein Wunschkind. Wow. Ne? So. Also wenn ihr wollt, könnt ihr aus diesem Predigt irgendwie das Wow mitnehmen. Ich gehe nochmal auf diesem Psalm 139, das, was wir gerade im Video in Teilen gehört haben. Und da die Verse 13 bis 16. Psalm 139. Mein Vorgänger als Pastor, der hat diesen Psalm lernen lassen, auswendig lernen lassen. Ja, also diejenigen, die bei mir Big machen, die können echt froh sein, dass sie mich haben. So, ne? Mir war das zu lang. Das gebe ich keinem zum auswendig lernen. Aber was daran spannend ist, an diesem Ding, diesen Psalm gerade zu lernen, ist, dass er irgendwie eine Basis bildet. Und ihr werdet gleich merken, was ich damit meine. Psalm 139, Vers 13, folgende. Du hast mich geschaffen. Mein Körper und meine Seele im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Der Mann, der das geschrieben hat, ist David. Und beim Stichwort David, da ploppen bei den meisten von uns irgendwie ganz viele Ideen hoch. Es gibt kaum eine Gestalt in der Bibel, wenn es überhaupt eine Gestalt in der Bibel gibt, über die so viel geschrieben wurde wie über David. Über sein Leben wissen wir extrem viel. Und weil er König war und vielleicht so der Schlüsselkönig war in der Geschichte Israels, so wie man vielleicht noch vor 150 Jahren gesagt hätte, so Karl der Große, ne, der Schlüsselkönig in der deutschen Geschichte. Deswegen ist so viel von ihm festgehalten worden und so viel von ihm erzählt worden. Und wir wissen irgendwie sehr viel. Und dann ist die Bibel ein rotzig, ehrliches Buch. Das heißt, das ist irgendwie nicht 150 Seiten lauter nette Sachen über David hier drin stehen, sondern hier stehen auch die ganzen hässlichen Sachen über David drin. Wie das so ist, Gott ist ehrlich mit uns. So, ne? Ist ja nicht so, dass er zu uns kommt und sagt, alles ist prima, was du tust. Ne? Sondern Gott kommt zu uns und geht ehrlich mit uns um. Dieser David sagt, ich bin wunderbar bereitet. im Leib meiner Mutter geformt. Und da merkt man so, wie viel ihm das bedeutet und wie tief ihn das berührt, dass er das so formulieren kann. Einige von euch werden das wissen. Für andere ist das jetzt vielleicht nur eine Erinnerung und für andere ist das völlig neu. So ist er nicht gestartet. David war wahrscheinlich der jüngste Sohn einer langen Reihe von Söhnen. Wie viele Töchter es da gab, das wissen wir nicht. Sagt ja auch schon ein bisschen was über so eine Kultur. Und es gibt einen Tag, den diese Familie nie vergessen wird. Da kam nämlich Samuel vorbei. Samuel war, Samuel war diese Art Prediger, die wir nie einstellen würden. Ja? Er besaß ein langes Schwert und als er in das Dorf kam, haben die Dorfältesten nichts Eiligeres zu tun gehabt, als ihm entgegenzulaufen und zu fragen, kommst du im Frieden oder nicht? Ja? Weil sie sich nie sicher sein konnten, wenn Samuel kommt, ob am Ende des Tages ein paar Leute gesegnet waren oder am Ende des Tages ein paar Leute tot waren. Ja? Das war nicht so ganz klar. Samuel war ein Richter, er hat Recht gesprochen und über Samuel wird positiv gesagt, dass kein Wort, das Gott zu ihm geredet hat, auf den Boden fiel. Ein fantastisches Wort, das ist einer dieser Verse, die mich immer wieder berühren. Irgendwie das, was Gott ihm gesagt hat, festgehalten und hat es nicht fallen lassen. Eine erstaunliche Person. Samuel kommt und geführt von Gott, geleitet von Gott, kommt er in das Elternhaus von David und sagt, ich will bei euch essen und will bei euch was opfern und irgendwie so. Also ich will bei euch Gottesdienst abfeiern. Samuel hat man solche eine Bitte nicht abgeschlagen. Und dann sagt er, ich muss eure Söhne sehen. Und das will er, weil er einen dieser Söhne zum König über Israel bestimmen soll. Dieses als König über Israel bestimmen war zu diesem Zeitpunkt nicht so eine wahnsinnig gute Idee, weil es gab einen König. Und Könige reagieren verhältnismäßig allergisch darauf, wenn jemand anders zum König ernannt wird. In der damaligen Zeit waren das nicht so diese Operettenleute aus der Bunte, sondern das waren die Leute, die einfach hingerichtet haben, wen immer sie hinrichten wollten. Deswegen musste das alles ein bisschen im Verborgenen passieren. Es passierte eben im Wohnzimmer von Isai, also von Davids Eltern. Und in dieser ganzen Situation werden dann also die Söhne vorgestellt. Und da wird das so schön ehrlich beschrieben, wie Samuel vor diesen strammen Kerlen steht, ja, so Typen, ne, so sagst du, ach, ne, das ist ja der perfekte König, ne, so ein breit und irgendwie eine vor Selbstvertrauen strotzend und so, ne. Und Gott redet zu Samuel und sagt, nein, der ist es nicht. Und der ist es auch nicht, und der ist es auch nicht, und der ist es auch nicht. Und dann ist die ganze Reihe der Söhne vorbei. Und es gibt keinen Sohn mehr. Aber Samuel weiß, dass Gott ihm gesagt hat, du sollst einen der Söhne dieses Hauses zum König salben. Und er dreht sich um zu den Eltern, zu dem Vater und sagt, habt ihr noch einen Sohn? Das war die einzige Option, die jetzt noch übrig blieb. Und dann sagt er, ja, einer ist da noch. Der ist auf dem Feld. Also ich bin kein Psychoanalytiker und ich will das auch nicht werden, aber irgendwas in dieser Familie ist hochdysfunktional. Also irgendwas in dieser Familie und das Opfer dieser Dysfunktionalität ist David. Er ist der auf dem Feld. Er ist irgendwie nichts wert. Es gab einen klaren Befehl durch Samuel, alle deine Söhne, ich will die sehen. Aber der war überhaupt nicht auf der Rechnung. Der war gar nicht, der existierte gar nicht. Und dieser David schafft es, Jahre später zu sagen, du hast mich geschaffen. Mein Körper und meine Seele, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Ich bin großartig geschaffen. Vielleicht überziehen wir da das, was wir von der Bibel her wissen über David, aber die Vermutung liegt zumindest verhältnismäßig nahe, dass er diese Sätze nicht von seinen leiblichen Eltern gehört hat. Diesen Satz hat er von Gott gehört. Da ist etwas von Gott ihm ins Herz gefallen, das ihm gesagt hat, ich bin wunderbar geschaffen. Ich bin wunderbar geschaffen. Vorhin in dem Kinderlied konnten wir so ganz fröhlich uns einander zusingen, du bist ein Wunschkind. Ich bin ein Wunschkind. Das ist Höhe dessen, was die Bibel über uns sagt. Kein Mensch auf dieser Erde, kein Mensch auf dieser Erde ist irgendwie so Gott durchgeschlüpft, dass es den noch gibt oder irgendwie sowas. Sondern wir sind wunderbar geschaffen. Jeder einzelne von uns wunderbar geschaffen. Es gibt diese Wahnsinnsstelle, erstes Buch Mose in der Schöpfungsgeschichte, Kapitel 1, Vers 27. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild. Als Mann und Frau schuf er sie. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild. Also was immer wir von der Idee von Gott haben, wenn es, also bevor ich Christ wurde, war Gott für mich eher so ein Gedankenkonstrukt, aber selbst dieses Gedankenkonstrukt, an das ich nicht geglaubt habe und das ich erstmal für eher unwahrscheinlich gehalten habe, war mir klar, ist, wenn dieses Gedankenkonstrukt das Vorbild ist für die Erschaffung des Menschen, dann will dieser Text wahnsinnig viel darüber aussagen, wer wir Menschen sind. Wir sind Ebenbilder Gottes. Da bin ich irgendwann Christ geworden und heute kann ich sagen, wir sind Ebenbilder des lebendigen Gottes. Wir sind Ebenbilder eines liebenden Gottes. Das hat jetzt ganz viele andere Aspekte noch. Aber wir sind Gottes Ebenbild. Wir sind seine Spiegelung hinein in die Welt. Und wenn wir von Spiegel reden, dann meinen wir eher antike Spiegel. Wir meinen eher die polierte Scheibe oder vielleicht auch mal das Spiegelbild im Wasser. Es gibt ja diese griechische Sage, wo sich jemand in sein eigenes Spiegelbild verliebt, Narziss. Also diese Art von Spiegeln, es gab nicht so diese 100% Spiegel, wo du, da weißt du gar nicht, also ist das jetzt das Original oder ist das jetzt eine Spiegelung? Eine Spiegelung, ein Ebenbild war immer ganz leicht verschwommen, ganz leicht weich gezeichnet, so ein bisschen Photoshop war da drin. Aber natürlich konnte man das Original zutiefst erkennen. Gott sagt, ich werde Wesen schaffen, an denen ihr mich als Gott sehen könnt. Meine Ebenbilder. Ich erzähle das immer mal wieder in Predigten, weil ich es wichtig finde, daran festzuhalten und das immer wieder klar uns zu machen, dass irgendwann mal Leute in unser deutsches Grundgesetz geschrieben haben, die Würde des Menschen ist unantastbar, kommt aus dieser Bibelstelle. Das ist ja nicht die Idee von irgendwelchen philosophischen Überlegungen. Wenn ich Gott rausnehme aus den philosophischen Überlegungen, dann landen wir irgendwann bei einem Herrn Singer und bei der Frage nach dem lebenswerten Leben und sowas. Hier, erstes Buch Mose, Kapitel 1, das ist die Aussage, die sagt, jeder Mensch hat eine ihm nicht nehmbare, nicht veräußerbare, nicht in irgendeiner Form reduzierbare Würde. Nämlich, wir sind Gottes Ebenbild. Wir sind Gottes Ebenbild. Jeder von uns. Und jetzt könnte ich sagen, guck dir dein rechtes und linkes Sitzpartner an. Das kriegen wir vielleicht ja sogar noch hin, dass der rechts oder links von uns Gottes Ebenbild ist, in irgendeiner Form. Die Herausforderung, die wir heute hier in dieser Predigt erstmal haben, ist wahrzunehmen, dass ich selber Gottes Ebenbild bin. Na, ich sehe mich jetzt da hinten gerade im Spiegel, zutiefst irritierend. Ne? Das ist schon irritierend, wenn ich meine eigene Stimme höre über die Boxen. Ich bin Gottes Ebenbild. Du bist Gottes Ebenbild. Uneingeschränkt. Es gibt so ein paar Sachen, die hat Gott von Anfang an allen mitgegeben. Von Anfang an allen mitgegeben. Es gibt die Idee der Ehe in der Bibel, die von Gott kommt für alle Menschen. Er schafft den Menschen als Mann und Frau. Dann wird das nochmal detaillierter im nächsten Kapitel beschrieben, wie das denn genau alles stattgefunden hat und so. Er schafft sie als Mann und Frau. Und als Mann und Frau sind sie Ebenbild Gottes. Und dann formt er dieses Ding der Ehe und in der Ehe dieses, wie aus zwei Leuten eins wird, nicht ein Mensch, aber eine Wesenheit wird. Und das von Anfang an. Paulus kommt dann viele Jahrhunderte später und sagt, Mensch, wenn ich mir die Ehe angucke, dann ist das doch ein Bild auf XYZ. Also Gott legt Dinge rein in die Schöpfung, unseren Wert, unsere Würde. Gott legt Dinge rein in die Schöpfung, bestimmte Sachen wie zum Beispiel Ehe, um etwas sichtbar werden zu lassen. Gott malt seine Wahrheit auf unser Leben. Wir sind wunderbar gemacht. Psalm 8, Vers 6 ist auch einer von diesen Wörtern, die mich immer wieder berühren, wenn ich das so lese. Wir haben nur Vers 6 hier vorne, ich lese mal ab Vers 5. Was ist schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er? Und doch kümmerst du dich um ihn. Ja, du hast ihm eine hohe Stellung gegeben, nur wenig niedriger als die Engel. Mit Ruhm und Ehre hast du ihn gekrönt. Nils und ich haben mal ein Buch gelesen über so ganz merkwürdige Fragen. Also es gibt so einen Typen, der im Internet die komischsten Fragen beantwortet. Und also darunter habe ich gelernt, dass auf die Insel Manhattan alle Menschen dieser Welt passen. Ja, also wenn die sich alle eng aneinander kuscheln stehend, ne, passen auf die Insel Manhattan alle Menschen dieser Erde. Ja. Und die Insel Manhattan ist ein Stadtteil von New York. New York ist ein Stadtteil eines Bundeslandes der USA. Die USA ist nicht die großartigste Nation dieser Erde, sondern ist einfach nur eins von 200 Ländern der UNO. Ja? Also, ne, ihr versteht. Also, wie klein und unbedeutend ist der Mensch? Wie klein und unbedeutend ist der Mensch? Aber dann redet er weiter. Du hast ihm eine hohe Stellung gegeben, du Gott. Es kommt übrigens auch wieder von David. Nur wenig niedriger als die Engel. Mit Ruhm und Ehre hast du ihn gekrönt. Also ich glaube, uns fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie es aussehen würde, wenn wir Gott sehen würden. Ja? Aber ich glaube, dass einige von uns schon bei dem Gedanken, heute Nacht könnte es sein, dass ein Engel an deinem Bett steht, heute Nacht nicht einschlafen. Und das ist nicht nur ein wohliges Gefühl. Du hast ihn nur ein wenig geringer gemacht als Engel. Und wir sind uns noch nicht mehr sicher, ob das, was hier steht, Engel, ob das wirklich Engel meint oder ob er das eigentlich eine wolkige Umschreibung ist für Gott selbst. Also die meisten, die diese Bibelstelle auslegen, die mit dieser Bibelstelle umgehen und fragen, wie wird das denn hier, welche Wörter werden denn hier verwendet und so. Die meisten Ausleger sagen, hier steht zwar Engel, aber sie sind sich ziemlich sicher, dass er eigentlich meint Gott. Das könnten sie jetzt alles erklären, das schenke ich mir jetzt mal die nächste Viertelstunde. Ne? Aber ich finde, wenig geringer gemacht als Engel ist ja auch schon mal nicht so schlecht. Ne? Also hat ja auch schon was irgendwie. Ich hatte für den Tag heute, für die, die da reingucken in diese Bibelstellen, diese Passage rausgesucht aus Hebräer 11. Durch Glauben erkennen wir, ne, und wir erkennen unter anderem aus Glauben in Vers 2, dass das Sichtbare aus Unsichtbarem geworden ist, geschaffen durch Gottes Wort, dass das Sichtbare aus Unsichtbarem geworden ist. Es ist tatsächlich so, es braucht irgendwie eine Hinwendung von uns zu Gott, dass wir erkennen, dass wir geschaffen sind und dass wir wunderbar geschaffen sind, dass wir schön sind in den Augen des Schöpfers dieser Welt. Ja, es braucht da unseren Glauben, um das zu erkennen, aber es braucht nicht unseren Glauben, dass es so ist. Du kannst so wenig Christ sein wie der Kieselstein da auf dem Gehweg. Du kannst so wenig Christ sein, wie ich das gewesen bin, als ich irgendwie 12 Jahre alt war. Du kannst so wenig Christ sein wie irgendein Atheismusforscher in Japan. Völlig egal. Du bist wunderbar geschaffen. Du bist wunderbar geschaffen. Wenn die Bibel über unseren Wert redet, über unsere Hoheit redet, über unsere grundsätzliche Lebensberufung redet, dann redet sie so zu jedem Menschen. Zu jedem Menschen. Anders macht das ja auch irgendwie gar keinen Sinn, dass dann irgendwann mal Gott sich auf den Weg macht und sagt, so jetzt wollen wir mal retten, was zu retten ist. Johannes 3, Vers 16, ne, so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat Gott die Menschen geliebt, heißt es in der Übersetzung, die auf der Folie drauf ist. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Da steht im Text, steht so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und jetzt kann man natürlich Welt auch irgendwie so, also was ist ich, die ganze Schöpfung und irgendwie sowas und Fischreier und irgendwie so. Aber im Zusammenhang ist klar, dass tatsächlich Menschen gemeint ist. So sehr hat Gott die Menschen geliebt. So sehr hat Gott Sven geliebt, dass er Jesus geschickt hat. Er hat ihn nicht erst lieb gewonnen, nachdem er Jesus geschickt hat. Sondern weil er mich geliebt hat, hat er Jesus geschickt. Also, wir brauchen keinen Jesus, wir brauchen keine Erlösung, wir brauchen kein Gebet, wir brauchen keinerlei Hinwendung von uns zu Gott, damit Gott uns fantastisch findet. Das ist mir wichtig. Weil manche von uns, jetzt sind wir bei dem, was ich jetzt hier über die Tage machen werde, weil manche von uns versuchen sozusagen über dieses ich bin erlöst, ich bin rausgerissen worden aus sündhaften Bezügen, mir ist was zugeeignet worden durch den Heiligen Geist. Also manche von uns versuchen an dieser Stelle irgendwie zu ergreifen, dass sie wunderbar sind. Und wenn wir das versuchen, machen wir es an der völlig falschen Stelle. Dass wir wunderbar sind, das ist Schöpfung. Das kommt nur von Gott. Das können wir gar nicht versauen. Da können wir machen, was wir wollen. Dass wir wunderbar sind, das ist gesetzt. Da geht es nur darum, das endlich mal zu glauben. Nichts anderes. Du musst keine Pirouetten drehen, du musst keine Musikinstrumente lernen, du musst keine Bilder malen können, du musst doch nicht mal lächeln können. Du bist wunderbar, weil Gott dich wunderbar gemacht hat. Das ist sein Statement. Fertig. Manche von uns haben an dieser Stelle Mühe, und deswegen habe ich ja den Einstieg über die Davidsgeschichte auch gemacht. Manche von uns haben an dieser Stelle eine Wahnsinnsbaustelle, und das ist völlig okay, dass manche von uns an dieser Stelle irgendwie sehr haken. Und wenn das dein Ding ist, dann würde ich dich einladen wollen und sagen, hey, sieh zu, dass du aus dieser Woche das eine mitnimmst, dass du sagst, ich will mich umdrehen zu Gott und ich will von Gott hören, dass ich wunderbar gemacht bin. Ich will anfangen, dass das, was mir zugesprochen ist in seinem Wort über meine Einzigartigkeit Ich will anfangen, das zu glauben. Hebräer 11. Durch den Glauben erkennen wir, dass das Sichtbare aus Unsichtbarem geworden ist. Aus dem Glauben erkennen wir, dass Sven geworden ist, weil Gott es so wollte. Mir ist das klar, dass das, was dann so noch kommt, von rechts und links sehr unterschiedlich ist. Was vermittelt dir dein Umfeld? Liebe, Annahme, Perspektive. Und natürlich würden wir uns das wünschen, dass das alles irgendwie positiv ist. Natürlich würden wir uns irgendwie wünschen, dass das, was wir hier zum Beispiel miteinander machen, für alle total nett ist und erhebend ist und aufbauend ist. Die Realität sieht ja anders aus. Manche von uns tut das total gut, hier miteinander zu sein, und wir catchen irgendwie im Laufe von einem Tag 6 nette Bemerkungen. Andere gehen abends ins Bett und irgendwie ist nichts Positives gekommen. Also ob das dann wirklich so ist oder ob das nur das Gefühlte ist, also bei den 6 wie bei dem 0, ne, das ist wieder eine ganz andere Frage. Aber auch an dieser Stelle ist die Bibel sehr radikal. Wir sind nicht fantastisch, weil uns Leute fantastisch finden. Wir sind nicht fantastisch, weil irgendwelche Leute uns hoffentlich in der Kindheit gesagt haben, was wir fantastische Kinder sind. Wir sind fantastisch, weil Gott uns fantastisch nennt. Für manche von uns ist das ja eine riesen Herausforderung, rauszukommen aus diesem, was Menschen über mich sagen, was Menschen von mir halten, wie Menschen mich sehen, wie brillant ich bin, wie schlau ich bin, wie belesen ich bin. Ist alles so egal. Gott hat alle meine Tage gesehen und wow gesagt. Das ist, da starten wir. An diesem Punkt starten wir. Seit deiner Geburt gilt, du bist wunderbar gemacht. Es gibt diese ganzen vielen netten Sätze, aus denen man das sagen kann. Ne? Du bist Gottes beste Idee. Das wird zum Beispiel in der Schöpfungsgeschichte total deutlich. Ne? Da ist Gott, naja, über dem Tohu wa wohu, ne? Die Erde war wüst und leer, Tohu wa wohu, wüst und leer. Also, ne? Und dann redet Gott und Licht und na, dieses ganze Bam, Bam, Bam. Also, das geht ja so über die Tage hinweg, ne? Und das ist ja, das ist der Hammer, so, ne? Also, das ist der Traum jedes Regisseurs, das mal verfilmen zu dürfen, so, ne? Also irgendwie so, und das kommt alles, ne? Und dann ist irgendwie die ganze Schöpfung fertig, ne? Es ist in diesem Fall ist es Freitagabend? Nein, Freitagabend, weil jetzt Freitagabend fängt der Sabbat an, ne? Genau. Also es ist kurz vor Sonnenuntergang, ne? Am Freitag, ne? Und Gott sagt, nee, bisher ist es nur gut. Ich meine, er hat das ganze Ding, ich meine, das ist wirklich fantastisch, oder? Er hat das ganze Ding geschaffen und er sagt es gut. Ja? Und dann schafft er den Menschen, also sozusagen so als allerletzte Politur für diese ganze Schöpfung. Und er schafft ihn als sein Ebenbild. Er schafft mich als sein Ebenbild. Und jetzt endlich kommt der Satz. Und siehe, es war sehr gut. Wir machen aus der Erde eine 1. Bis dahin war es nur eine 2. Nur. Die Schöpfungsgeschichte ist sehr, sehr eindeutig. Sie will uns etwas über uns erzählen, was uns kein anderer erzählen kann. Die Leute waren noch nicht doof. Die sind groß geworden in einem Zusammenhang, in dem sie nichts waren, in dem ein Leben nichts zählte. Sind groß geworden in einem Zusammenhang, in dem Menschen wie Fliegen gestorben sind. Sind groß geworden in einem Zusammenhang, in dem es so war, wie es war. Und dann kommt Gott und erzählt seine Geschichte. Der sagt, du bist wunderbar gemacht. Du bist wunderbar gemacht. Es mag sein, dass du nur ein Punkt bist auf dieser Insel Manhattan, wenn sie sich alle aneinander kuscheln. Du bist wunderbar gemacht. Ich bete mit uns. Jesus, mir geht das nicht aus dem Kopf, was wir vorhin gesungen haben. I'm no longer a slave to fear. Und möchte ich jetzt auch erstmal für die paar Leute hier bitten, die während so eines Liedes so einen inneren Schrei haben, zu sagen, das wäre schön. Jesus, zerschneide du die Ketten. Schließt du die Kerker auf. Atme du uns eine Freiheit zu, die nur du uns zuatmen kannst. Herr, und für uns alle möchte ich dich bitten, dass wir eine Schau von uns haben und von Menschen insgesamt haben, die sich nicht blenden lässt von dem, wie diese Welt Menschen definiert. Die sich nicht in einen Irrweg reinlocken lässt, in dem es besondere Menschen gibt oder würdige Menschen gibt oder unwürdige Menschen gibt. Du, unser Schöpfer, du bist der eine, der sagen darf, wer wir sind. Und wir wollen dir danken, dass wir wunderbar gemacht sind. Ebenbilder des Ewigen. Du sagst in deinem Wort, dass das Vertrauen braucht zu dir, dass wir erkennen können, dass das Sichtbar aus Unsichtbarem geworden ist. Und um dieses Vertrauen bitten wir dich. Wir bitten dich, dass wir uns dir zuwenden können, ohne Furcht, ohne Zweifel, ohne Diskussionsbedarf und dir zuhören, was du uns sagen willst. Amen.